Wir starten unsere neue Serie mit unseren Jesus Stories, Geschichte aus dem Leben Jesu. Die Folie ist richtig gut, finde ich. Richtig gut, weil das drückt so das aus. Wir wollen so ein paar Schichten abheben und mal vorstoßen zu dem, was Jesus ausmacht. Was ist sein Herz? Was bewegt ihn? Was er getan hat, was er gesagt hat, das können wir lesen. Aber warum, was bewegt ihn, dem wollen wir nachspüren. Und wo fängt man bei so einer Geschichte am besten an? In der Früh. Wir lesen Johannes 21. Okay? Nach diesem, da ist einiges vorausgegangen, nach diesem offenbarte Jesus sich wieder den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Simon Petrus und Thomas, genannt Zwilling, und Nathanael, der von Kana in Galiläa war, und die Söhne des Zebedäus, also Johannes und Jakobus, und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, wir gehen mit. Sie gingen hinaus, stiegen in das Boot, und in jener Nacht fingen sie nichts. Was sagt uns die Geschichte? Noch was wohl, ganz normaler Alltag. Jesus hatte seine Jünger schon weit vorher gesagt, dass er sie in Galiläa wieder treffen will. Also sind sie nach Galiläa gegangen. In Jerusalem hält sie ja auch nichts, da waren sie fremd. Und in Galiläa wartet sie, dass Jesus nach der Auferstehung sich nochmal ihnen zeigt. Hatte er ihnen gesagt. Sie waren aus Galiläa, sie hatte teilweise Familie. Petrus zumindest hatte eine Schwiegermutter, also Familie. Die musste versorgt werden, also gehen sie arbeiten. Ganz normal. Einige von ihnen, Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas zumindest, waren Fischer. Also geht man fischen. Alles ganz normal. Und dass da mal ein Fischzug dabei ist, eine Pleite, eine Nacht vergebliche Arbeit, ganz normal. Wir sind zwar keine Fischer, ich glaube keiner von uns wirklich, aber auch im Büro haben wir das, oder? So einen Tag so richtig in den Sand gesetzt. Kommt vor. Als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer, doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht nun zu ihnen, Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Sie antworten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus und konnten es vor der Menge der Fische nicht mehr ziehen. Früh am Morgen, das heißt Sonnenaufgang, irgendwann, 4, 5 vielleicht noch früher. Man fängt Fische in der Nacht. Nachts Wasserkühler, Fische kommen hoch. Und vor allem damals waren die Netze aus dichtem Material, Wolle oder Leine. Und es waren dicke, sichtbare Schnüre. Bei Tag sehen die Fische das Netz und gehen nicht rein. Und bei Nacht sehen die Fische genauso wenig wie wir, kriegt man sie. Und so haben sie nachts gefischt und nichts gefangen. Und das früh am Morgen, wenn die Fischer zurückkommen, dann am Ufer die Aufkäufer stehen, alles ganz normal. Und jetzt fängt es an, ein bisschen unnormal zu werden. Erstens, warum erkennen die Jesus nicht? War es noch zu dunkel? Nachher sehen wir, nein, sie haben ihn wirklich nicht erkannt. Jesus muss nach der Auferstehung völlig anders, äußerlich völlig anders gewesen sein. Sie haben vom Seher, von der Stimme, habe sie nicht erkannt. Und dann sagt er ihnen vom Ufer aus, sie sollen mal was anders machen. So die übliche Bewegung, einfach mit links rum. Ja, sag dem Zimmermann, er soll seinen Hammer statt in der rechten, in der linken Hand, dann wird's. Und das, wo die Fische sind ja nicht rechts oder links vom Boot. Aber sie gehen auf den Vorschlag ein, sie machen es und sie fangen Fische. An was erinnert uns die Geschichte? Schaut, wenn wir Evangelien lesen, dann sind die immer, immer ein dichtes Geflecht von Anspielungen. Meistens das Alte Testament. Wenn wir Evangelien lesen, müssen wir die ganze Zeit im Hinterkopf das Alte Testament haben. Der Johannes ist jetzt ganz einfach. Gerade die Geschichte reicht, wenn wir das Neue Testament präsent haben. Johannes ist mit seinen Vergleichen und seinen Anspielungen ohnehin relativ plump. Also man kann ihn am leichtesten verstehen. Matthäus und Lukas sind viel diffiziler. An was erinnert Johannes hier mit der Geschichte? Warum berichtet er die? An was erinnert uns dieser Fischfang? Genau. Lukas 5. In Lukas 5 wird berichtet, dass Jesus ganz am Anfang am See predigt. Menschenmasse ohne Ende. Er steigt ins Boot, lässt sich rausfahren. Beste Akustik, abseits von den Leuten. Und dann kann er zu viele Leute predigen. Und hinterher sagt er zum Petrus, komm, jetzt fangen wir mal Fische. Und der hatte auch wieder die ganze Nacht nichts gefangen. Und jetzt am hellen Tag, was ja auch Blödsinn, geht ja eigentlich nicht mehr. Und er fängt Fische, zwei Boote voll. Und was war damals, Lukas 5, was war damals die Reaktion von Petrus? Habt ihr das so präsent, die Geschichte? Petrus fällt zu den Knien von Jesus nieder und sagt, geh weg. Du, ich, geht nicht, ich bin Sünder. Und wie reagiert Jesus damals auf Petrus? Was sagt Jesus zu Petrus? Du hast schon gesagt? Ja, Menschenfischer. Ich will dich zum Menschenfischer machen. Und er hat gesagt, folge mir nach. Das waren so die zwei Kerngedanken am Anfang. Folge mir nach und ich will dich zum Menschenfischer machen. Warum hier die Wiederholung? Das ist jetzt so kurz vorm Ende. Kurz danach ist Jesus weg. Warum am Ende die Wiederholung vom Anfang? Lesen wir weiter. Da sagte jener Jünger, den Jesus liebte, das ist Johannes selbst, da sagte jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Simon Petrus nun, als er hörte, dass es der Herr sei, gürtete das Oberkleid um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen im Boot, denn sie waren nicht weit vom Land, sondern etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Einer hat verstanden, was sich da abspielt, die Wiederholung. Wer hat es verstanden? Johannes. Johannes hat es verstanden, das war wie am Anfang, das muss Jesus sein. Und wer reagiert? Johannes, gerade sein Brief, klasse, was er verstanden hat. Aber Johannes ist so der versteht. Und Petrus, der macht's. Ja, Johannes überlegt noch, da krault er schon. Und so spontan, so voll Eifer und so sinnfrei. Die waren ja schon fast am Ufer. Aber der Petrus keine Sekunde verliere hin zu Jesus. Es geht weiter. Als sie nun ans Land ausstiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer liegen und Fisch darauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen, bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Da ging Simon Petrus hinauf und zog das Netz voll großer Fische, 153, auf das Land. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus spricht zu ihm, kommt her, frühstückt. Das ist mein Befehl. Ja? Keiner aber von den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Was fällt uns hier in der Passage auf? Also zum einen, sie erkennen ihn immer noch nicht. Also am Äußeren gar nicht. Aber irgendwie das Herz spürt es, es ist Jesus. Und fragt ihr euch nicht, wer in so einer Situation auf die Idee kommt, 153 Fische abzuzählen? Mal ehrlich, eine Nacht vergeblich gearbeitet, hundemüd, hungrig. Und dann isst da einer und man weiß nicht so richtig, aber irgendwie das Herz sagt doch Jesus und sie frühstücken, sie sind beieinander und wer zählt da 153 Fische ab? Keine Handvoll, 153 Fische. Wer zählt in so einer Situation 153 Fische? Ich meine, es muss jemand sein, der nicht stillsitzen kann. Dem so unwohl ist, dass er sich beschäftigen muss. Das ist niemand, der zufrieden ist, mit Jesus am Lagerfeuer zu sitzen. Und wem war es hoch unwohl in der Situation? Und warum war es Petrus so unwohl? Bitte? Was? Ja, das mit dem hohepriesterlichen Palast und dreimal Jesus, ich kenne ihn nicht und so. ja. Das war aber ganz normal sein Beruf. Ich denke, dass Petrus in den vermutlich 3 Jahren, die er mit Jesus unterwegs war, oft daheim arbeitete. Wir lesen nur immer die Situationen, wo er mit Jesus unterwegs war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er 3 Jahre lang seine Familie im Stich gelassen hat. Ich denke, die haben zwischendurch immer wieder ganz normal daheim für den nächsten Monat gesorgt und dann waren sie wieder mit Jesus unterwegs. Ich glaube, dass das nicht das Hauptproblem war. Ich glaube, was hier auffällt, das ist, Jesus macht ein Kohlefeuer. Hier steht Kohlenfeuer. Das heißt, Jesus muss in aller Frühe bei irgendeiner Tankstelle am Nachtschalter ein Päckle Holzkohle geholt und an den See geschleppt haben. Und dort liegt Holz genug rum. Ja, warum schleppt Jesus Holzkohle an den See? Warum? Feinschmecker, Fisch nur auf Holzkohle? Sicher nicht. Warum macht er das? Parallele durch den Kopf laufen. Warum? An was erinnert uns die Holzkohle? Natürlich, Petrus hat am Kohlefeuer gestanden und sich gewärmt, Johannes 18, 19, als er Jesus verleugnet hat. Dort am Kohlefeuer wurde er hochgenommen. Und jetzt macht Jesus ein Kohlefeuer. Wer hat das sofort begriffen? Der, der sich unwohl fühlt und vor lauter nicht wisse wohin 153 Fische zählt. Ja? Dem Petrus war es höchst unwohl, weil das erinnert ihn an was. An etwas, was er gern vergessen würde. Und vermutlich hat es nicht nur Petrus verstanden. Lesen wir mal weiter. Jesus kommt, nimmt das Brot, gibt es ihnen eben zu den Fisch. Dies ist schon das 3. Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Als sie nun gefrühstückt hatten, jetzt kommt's dick, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Warum diese Frage? Warum so formuliert? Warum liebst du mich mehr als die andere? Passa, hatte Petrus noch gesagt, und wenn alle dich verlassen, ich nie. Da hatte er so getan, als ob er besser wäre als die andere. Und jetzt fragt Jesus ihn, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum 2. Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Er spricht zum 3. Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus wurde traurig, dass er zum 3. Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und spricht zu ihm, Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus wandte sich um, sieh den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte. Und als nun Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was aber soll dieser? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Gehen wir nochmal zurück. Warum? Warum? 3-mal die Frage, Petrus, hast du mich lieb? So ganz nebenbei, Jesus, also hier werden immer wieder verschiedene Formulierungen gebraucht. Weide meine Schafe, meine Lämmer, hast du mich lieb, liebst du mich? Und im Griechischen werden auch verschiedene Begriffe für Liebe verwendet. Einmal der Philia-Begriff, dann der Agape-Begriff, von dem wir sagen, es wäre so die göttliche Liebe. Aber ich kann da drin keine Steigerung oder so sehen, weil wenn man mal Konkordanz nimmt, die Begriffe werden ziemlich austauschbar verwendet im Neuen Testament. Also da eine Steigerung sehen zu wollen, ich glaube, es geht einfach um eine Variation. 3-mal dasselbe, aber nicht dasselbe, damit man beim Lesen wach bleibt. Im Wesentlichen 3-mal. Petrus, liebst du mich? Liebst du mich? Petrus? Warum macht Jesus das? Warum? Das muss dem Petrus fürchterlich wehtun. Warum? Warum tut Jesus das? Dass es hier dreimal um die dreimal Verleugne geht, ist klar. Aber warum muss er ihn vor seine Freunde so ansprechen? Warum? Lesen wir mal hier im 1. Korinther 15 ein paar Verse. Hier, Paulus spricht im 1. Korinther davon, wer waren die ersten Zeuge der Auferstehung von Jesus? Ja, und hier sagt er Kephas, das ist Petrus, dann die 12 und dann mehr als 500 auf einmal. Wo im Neuen Testament lesen wir von denen 500? Lesen wir nicht, kennen wir nicht. Müsste irgendwo in der Apostelgeschichte stehen. Und wo lesen wir was von der Begegnung Jesus und Petrus als erstes nach der Auferstehung? Steht auch nirgends. Was wir in der Evangelie haben, ist, dass zuerst die Frau Jesus begegnet. Da lesen wir aber hier nichts von. Warum? Paulus zitiert hier Zeugen, die bezeugen können, dass Jesus auferstanden ist. Und Frau galt damals vor Gericht nicht als zeugnisfähig. Es hat nichts mit Frauenfeindlichkeit zu tun. Sie zählen in dem juristischen Sinn einfach nicht. Aber die zählen, die zitiert er hier. Und der erste ist Petrus. Aber diese Begegnung, Jesus-Petrus, die lesen wir einfach nirgends in der Evangelie. Warum nicht? Weil es uns nichts angeht. Das ist eine Begegnung zwischen Jesus und Petrus. Was werden die zwei bei ihrer ersten Begegnung wohl besprochen haben? Ist doch klar. Und was war das damals im Hof, Petrus? Aber was Petrus und Jesus ausgehandelt haben, wie Jesus Petrus vergeben hat, geht uns nichts an. Vergebung ist eine Sache zwischen dem, der schuldig geworden ist, und Jesus. Da habe ich nichts mit zu tun. Muss ich nicht wissen. Sicher ist, dass hier steht, dass Petrus der Erste war und dass Jesus ihm ganz sicher da vergeben hat. Zwischen Jesus und Petrus ist alles bereinigt. Wie kann ich das behaupten? Haben wir einen Beweis? Erinnert ihr euch, Johannes 21, was Petrus gemacht hat, als er hört Jesus? Jede Sekunde dauert zu lang, er springt sofort ins Wasser. Kennt ihr jemanden, der ein schlechtes Gewissen hat, den es zu dem hinzieht, wo er ein Problem mit hat? Die Tatsache, dass Petrus sofort zu Jesus will, beweist, dass er mit Jesus völlig im Reinen ist. Da ist alles geklärt, alles gut. Und warum dann dieses dreimal? Warum? Jesus muss Petrus nicht von seiner Sünde überführen, längst geschehe. Jesus muss Petrus nicht vergeben, längst geschehe. Aber was braucht es hier? Petrus muss dreimal die Gelegenheit kriegen, seine Liebe zu gestehen. Und dreimal will Jesus ihm einen Auftrag geben. Es geht hier darum, dass Jesus Petrus vollständig rehabilitiert. Warum? Wo liegt das Problem von Petrus? Hier lest ihr das Problem. Jesus und Petrus reden und an was denkt Petrus? An Johannes. Warum ist Johannes ein Problem für Petrus? Na, der Johannes war dabei, als Petrus Jesus verleugnet hat. Johannes hatte Kontakte zum Hohepriester, hat Petrus mit reingenommen. Die zwei waren die einzigen, die Mitte unter der Feinde waren. Johannes durch seine Kontakte wahrscheinlich geschützt, Petrus vogelfrei. Und Johannes war Zeuge, wie Petrus versagt hat. Und jedes Mal, wenn jetzt Petrus Johannes sieht, muss er an was denken? Kohlenfeuer, Versager. Ja? Johannes ist für Petrus immer die Erinnerung an sein Versager. Ja, und ist es schlimm? Jesus hat ihm doch längst vergeben. Die Schuld ist weg. Wo liegt das Problem? Petrus empfindet es noch. Er hat sich nicht vergeben. Die Scham ist noch da. Petrus schämt sich für das, was er getan hat. Und der Johannes, der erinnert ihn, wenn er den sieht, kommt die ganze Scham wieder hoch. Und mit Scham kann man nicht leben. Also nicht mit dieser Scham. Es führt immer dazu, dass es auseinanderzieht. Und jetzt stellt euch vor, Petrus und Johannes haben ein Problem und es bleibt. Was passiert? Pfingster? Unmöglich. Petrus kann keine Pfingstpredigt halten, wenn er mit Johannes ein Problem hat. Später in der Apostelgeschichte, als Petrus und Johannes in den Tempel gehen und da sitzt ein Gelähmter, die zwei können nicht aktiv werden, wenn sie ein Problem miteinander haben, das geht nicht. Das war der Anfang vom Ende der kleinen, frischen Bewegung. Und Jesus tut jetzt alles, um Petrus und Johannes wieder zusammenzuführen, um Petrus vor Johannes und den anderen vollständig zu rehabilitieren. Was war am Anfang der Auftrag von Jesus? Folge mir nach. Haben wir hier auch am Ende gelesen. Petrus, du folge mir nach. Hat sich nicht geändert. Jesus hat das Ganze inszeniert, dieses Theater um die Fische, um sie zu erinnern, wisst ihr noch, wie es am Anfang war? Was hat sich geändert vom Anfang bis jetzt? Am Auftrag an Jesus hat sich nichts geändert. Sein Aussehen, aber sonst nicht. Was hat sich geändert? Die Vergangenheit von Petrus hat sich geändert. Aber ist das ein Grund für Jesus? Er sagt, es bleibt dabei, folge mir nach. Und am Anfang hatte er gesagt, Petrus, aus dir Fischefischer mache ich einen Menschenfischer. Er hat bei Petrus angesetzt und hat gesagt, aus dir mache ich mehr. Und was ist jetzt sein Auftrag? Dreimal. Was ist jetzt sein Auftrag? Hirte sein, Schafe hüte. An was erinnert uns das? Das Menschenfischer hatte was mit dem Fischefischer zu tun. Und das Schafe hüte hat was mit wem zu tun? Na, mit Jesus, dem guten Hirte. Jesus sagt, Petrus, du hast versagt. Und jetzt mache ich dich zu meinem Nachfolger. Das ist ja eigentlich weit mehr als Menschenfischer. Er erhebt den Totalversager zu seinem Nachfolger. Wie würden wir reagieren in so einer Situation, wenn einer richtig versagt? Dreimal bitte, nicht mal nebenbei. Dreimal Jesus abstreiten, kenne ich gar nicht. Wie würden wir reagieren? Oh, ganz langsam. Erst mal alle Ämter niederlegen, seelsorgerliche Begleitung und dann wieder ganz langsam anfangen. Schamfrist. Ja, kann man nicht gleich wieder auf die Leute loslassen. Und was macht Jesus? Vergebe, bereinigt, Vollgas. Ja, er macht den Versager zu seinem Nachfolger. So wie er den Dieb zum Kassewart gemacht hat. Und Johannes hat das verstanden. In seinem Brief schreibt er das. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist Jesus treu und gerecht und vergibt uns. Davon leben wir, dass Jesus uns vergibt. Aber wir vergessen oft, dass es hier weitergeht. Nämlich, er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Jesus vergibt Petrus nicht nur diese eine Sünde, die er bekannt hat, sondern er reinigt ihn komplett. Jesus hat Petrus vollumfänglich rehabilitiert. Und eigentlich hat er ihn noch hochgehoben, noch mehr Vertrauen entgegengebracht. Er macht ihn zum Nachfolger. Wie gehen wir mit Schuld um? Wie gehe ich mit meiner Schuld um? Natürlich mit unserem Versagen können wir nicht prahlen. Da können wir nie stolz drauf sein. Aber Scham für das, was Jesus uns vergeben hat, ist genauso falsch. Weil Scham lähmt. Scham macht kaputt. Und Jesus hat vergeben und vollständig rehabilitiert. Ich habe kein Recht, mir nicht zu vergeben, wenn Jesus mir vergeben hat. Ich habe kein Recht, in Scham zu vergehen, wenn Jesus gesagt hat, es ist weg, es ist alles weg. Nicht vergessen, die Geschichte ist nie vergessen. Alle vier Evangelisten haben sie aufgeschrieben. Vergessen ist sie nicht. Aber da ist kein Grund für Scham mehr. Es ist gut, es ist alles gut. Und wie gehen wir miteinander um? Gerade ihr, die ihr in der dritten Generation vielleicht schon hier seid. Und wir kennen ja über die Jahre die Geschichte vom anderen. Und das Versagen und das immer wieder Versagen. Wie geht Jesus mit dem Versager um? Vergebe ist vorbei. Und da darf niemand mehr vorhalten. Ja, wenn Jesus Petrus vergeben hat, dann darf niemand mehr sagen, aber du hast doch damals. Ja, und jetzt Beschirte. Es gibt nichts, was uns dann schamhaft bremsen darf. Aber hat Jesus wirklich vergeben? Hat der andere wirklich Buße getan? Wisst ihr, das werden wir nie wissen. Ob Petrus wirklich Buße getan hat, woher wollen wir das wissen? Bei der Begegnung war niemand dabei zwischen Jesus und Petrus. Wir sehen es nur an den Auswirkungen. Das ist aber etwas, was zwischen denen zwei bleibt, zwischen dem Sünder und Jesus. Wir sind nur für unsere Reaktion verantwortlich, dass wir einander nicht an der alten Sünde festhalten, sondern so wie Jesus vollumfänglich rehabilitiere und freigebe. Wenn Jesus uns vergibt, dann rehabilitiert er uns vollständig. Und dann kann uns nichts mehr bremsen. Der Auftrag gilt, Jesus nachfolge. Hirte sein, was auch immer. Amen.